Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Tonspur Wissen ist wieder da und hier ist Ursula Weidenfeld. Hallo.
Es gibt eine sehr große Forschungsfrage der Familienökonomik, die sich eben mit den Charakteristika von Lebenspartnern auseinandersetzt. Und was sich da schon zeigt, ist, dass wir uns positiv, assoziativ verpartnen. Das heißt, wir tendieren schon dazu, uns Partner zu suchen, die uns hinsichtlich Bildung zum Beispiel oder ethnischer Hintergrund ähnlich sind.
Wie viel Geld braucht eine gute Ehe? Und wie viel Liebe wäre gut? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Helmut Reiner.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Bei Tonspur Wissen reden wir ja über alle Themen und wir tun das immer mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler. Und so erfahren wir, wer oder was die Welt zusammenhält und schlauer werden wir auch dabei. Ich jedenfalls. Und das Gefühl würde ich wahnsinnig gern mit Ihnen teilen. Sagen Sie uns doch einfach die Themen, die Ihnen wichtig sind. Schreiben Sie an tonspur@rheinische-post.de. Wir freuen uns und finden dann auch jemanden, der sich mit Ihrem Thema beschäftigt. Was macht eine gute Ehe, was macht eine gelungene Lebenspartnerschaft aus? Ist Liebe immer die beste Ratgeberin? Oder ist es schlau, auch mal auf die Arbeitsgewohnheiten der Partnerin zu schauen, den Kontostand anzugucken oder das Elternhaus zu prüfen? Das diskutiere ich jetzt mit Helmut Reiner. Er leitet das Zentrum für Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomik am Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung und er lehrt Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo, Herr Reiner.
Hallo, Frau Weidenfels.
Herr Reiner, wir wollen heute über Ehe, Liebe und Geld reden. Und ich frage mich zuerst, wie entscheiden wir uns für einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin?
Naja, in den Wirtschaftswissenschaften interessieren wir uns primär dafür, welche Rolle ökonomische Faktoren, gesellschaftliche Einstellungen, aber dann auch familienpolitische, sozialpolitische Maßnahmen für die Entscheidung für einen Lebenspartner spielen. Wir interessieren uns zum Beispiel dafür, welche Rolle Geld dabei spielt. Und was man sagen kann, ist, geht das Geld wahrscheinlich eine größere Rolle spielt, als man das weithin annehmen möchte. Ein Beispiel, ein Fakt aus Österreich dazu. Österreich ist ja mein Heimatland und da gab es ab den 1970er Jahren gab es eine sehr hohe staatliche Heiratsprämie, die inflationsbereinigt heute sowas wie 4.500 Euro wären. Das heißt, wenn ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin zum Standesamt gegangen bin, oder ihm ein Jawort gegeben habe, dann hätte ich dann binnen weniger Tage 4.500 Euro auf meinem Konto. Und diese Heiratsprämie wurde von den 1970er Jahren bis in den 1980er Jahren ausbezahlt, bis dann 1987, Mitte des Jahres, die damalige Regierung angekündigt hat, diese Heiratsprämie am Ende des Jahres abzuschaffen. So, was glauben Sie, was ist jetzt passiert nach dieser Ankündigung der Abschaffung dieser Heiratsprämie?
Na, die Leute haben geheiratet wie verrückt, oder?
Die haben tatsächlich wie verrückt geheiratet. Die Anzahl der Eheschließungen in den 3 oder 4 Monaten bis hin zur tatsächlichen Abschaffung ist explodiert. Die ist um 350% angestiegen im Vergleich zu den Vergleichsmonaten des Vorjahres. Und was jetzt aber sehr interessant ist, man könnte jetzt glauben, dass das jetzt einfach geplante Ehen waren, die jetzt zeitlich nach vorne gezogen wurden, um einfach von dieser Prämie zu profitieren. Aber das ist nicht der Fall. Unter diesen zusätzlichen Ehen, die da zustande gekommen sind, gab es sehr viele marginale Ehen. Das heißt, Ehen, die tatsächlich nur wegen dieser Heiratsprämie zustande gekommen sind. Und was auch sehr interessant ist, man kann dann diese marginalen Ehen vergleichen mit der Durchschnittsehe, die auch ohne diese staatliche Heiratsprämie zustande gekommen wären. Und bei diesem Vergleich hat sich gezeigt, dass diese marginalen Ehen nicht weniger stabil, dann längerfristig weniger stabil waren als normale Durchschnittsehen.
Und weiß man auch, ob die genauso glücklich waren wie normale Durchschnittsehen?
Das kann man jetzt nicht sagen, aber wenn man das anhand der Scheidungswahrscheinlichkeit misst, dann kann man, na, wenn man bereit ist, das daran zu messen, dann kann man sagen, dass die genauso erfolgreich waren wie normale.
Das waren ja also dann Ehen, die praktisch nur aus ökonomischen Gründen geschlossen wurden, die genauso stabil waren wie Ehen, die aus Liebe geschlossen wurden. Spielt denn dann Liebe gar keine Rolle für die Stabilität und den Erfolg von Beziehungen?
Das ist ja so ein Faktor, mit dem setzen sich andere Disziplinen wie die Psychologie intensiver auseinander. Also wir gehen schon in unserer Analyse davon aus, dass emotionale Nähe oder Liebe eine wichtige Rolle spielen für Partnerschaftsentscheidungen. Aber wie schon gesagt, es interessiert dann viel mehr, welche Rolle wirtschaftliche Faktoren spielen, welche Rolle familienpolitische Faktoren für Partnerschaftsentscheidungen oder im Allgemeinen Entscheidungen, die von Familien getroffen werden.
Welche Rolle spielt denn Ähnlichkeit in Beziehungen? Also Sie haben eben schon, haben ja gesagt, Geld spielt eine große Rolle, vielleicht eine größere, als man annimmt. Spielt denn Ähnlichkeit, also dass man denselben sozialen Hintergrund hat, dass man dieselben Werte hat? Früher haben Katholiken immer nur Katholikinnen geheiratet. Spielt gemeinsamer Glaube, gemeinsame Grundeinstellungen, spielt das auch eine Rolle?
Auf alle Fälle. Also ich meine, es gibt eine sehr große Forschungsfrage der Familienökonomik, die sich eben mit den Charakteristika von Lebenspartnern auseinandersetzt. Und was sich da schon zeigt, ist, dass wir uns positiv, assoziativ verpartnern. Das heißt, wir tendieren schon dazu, uns Partner zu suchen, die uns hinsichtlich Bildung zum Beispiel oder ethnischer Hintergrund ähnlich sind.
Und stimmt immer noch der Satz, Geld heiratet Geld?
Also ich meine, was auf alle Fälle stimmt, ist, dass Bildung für diese positiv-assoziative Paarung eine ganz zentrale Rolle spielt.
Und Geld?
Also, und Geld kann ich relativ wenig dazu sagen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass wenn Bildung eine Rolle spielt, dass dann im Umkehrschluss eben auch Einkommen oder das potenzielle Einkommen der Partner mit.
Naja, weil Vermögensforscher ja sagen, dass es eben zwei große Ereignisse im Leben normaler Menschen gibt, zu denen sich ihr materielles Niveau verändert oder eben deutlich verbessert. Das eine ist die Eheschließung und das andere ist die Erbschaft.
Genau, ja.
Was macht denn eine Ehe stabil oder eine Beziehung, eine Partnerschaft?
Na, es gibt ein paar ganz einfache Faktoren. Also ich meine, ein ganz wichtiger Faktor ist jetzt das Alter bei der Ehe. Also je älter Menschen sind, wenn sie sich auf eine Partnerschaft bzw. Ehe einlassen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ehe dann langfristig auch stabil.
Weil man es nicht so lange miteinander aushalten muss.
Ja, oder weil man einfach auch länger nach dem richtigen Partner gesucht hat und sich dann eben, ne, also so, das ist so ein bisschen die Idee, je länger die Suche nach dem Partner, umso größer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch die Qualität der Partnerschaft hoch ist. Das ist, glaube ich, der primäre Gedanke dahinter.
Was spielt noch eine Rolle?
Karrieren, im Speziellen die Karrieren von Frauen.
Sind die gut oder schlecht?
Genau, also ich meine, da geht es sowohl jetzt hier in Europa aus skandinavischen Ländern, als auch für die USA Evidenz, dass wenn Frauen karrieremäßig vorankommen, dann hat das oft sehr negative Auswirkungen auf Beziehungen. Also es gibt zum Beispiel eine Studie aus Schweden über schwedische Politikerinnen, die zeigt, wenn Frauen in politische Führungsämter gewählt werden, dann steigt sprunghaft die Wahrscheinlichkeit an, dass ihre Beziehungen zerbrechen. Das Gleiche zeigt sich auch aus den USA, aber jetzt ein bisschen anderer Hintergrund. Da hat man untersucht, wie sich das relative Einkommen von Ehepartnern sich auf die Scheidungswahrscheinlichkeit auswirkt. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass wenn in einer Beziehung die Frau mehr verdient, sobald die Frau in einer Beziehung mehr verdient als ihr männlicher Partner, dann ist es ebenfalls so, dass die Paare unzufriedener mit ihrer Ehe sind und dann in weiterer Folge gibt es auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Trennung kommt. Also geht es wirklich um das relative Einkommen. Sobald die Frau wirklich mehr verdient als ihr Partner, das lässt sich natürlich erklären mit tradierten Gendernormen, die in vielen, auch westlichen Ländern nach wie vor sehr dominant sind.
Ist das denn so, dass der Mann sich dann scheiden lässt oder lässt die Frau sich scheiden, weil sie bessere Optionen hat?
Kann ich jetzt nicht dazu sagen, aber wozu ich schon etwas sagen kann, ist, also jetzt zum Beispiel am Beispiel von den schwedischen Politikerinnen. Der Fakt, dass wenn sie politische Führungspositionen gewählt werden, ist das die Trennungswahrscheinlichkeit erhöht. Das trifft vor allem auf sehr traditionelle Paare zu. Das heißt, Paare, wo der Altersunterschied zwischen den Partnern sehr hoch ist. Aber auch für Paare, wo jetzt zum Beispiel der Vater sehr wenig Elternzeiten genommen hat. In diesen Fällen, also in diesen traditionellen Paaren, steigt die Trennungswahrscheinlichkeit sprunghaft an, wenn die Frau eine Führungsposition der Politik hat. Das ist dann nicht der Fall, wenn ich mir Paare anschaue, wo der Altersunterschied der Partner gering ist oder Paare, wo jetzt sich die Frauen und Männer, sage ich mal, Arbeiten, Familien, Verantwortlichkeiten eher gleichgerechtlich aufgeteilt haben.
Und woran scheitern Beziehungen noch?
Ich habe schon gesagt, also allgemein der Arbeitsmarkt spielt da eine sehr wichtige Rolle. Also die Chancen, die Partner auf dem Arbeitsmarkt vorfinden, spielt eine zentrale Rolle dafür. Wir gehen ja davon aus, dass ein wichtiger Motiv, sich zu verpartnern, ist ja auch ein Absicherungsmotiv. Das heißt, ich sage jetzt mal, in einer Rezession verliert ein Partner den Job, dann habe ich diesen Added Worker Effekt. Der zweite Partner kann natürlich mit seinem Einkommen dafür kompensieren. Wenn sich jetzt konjunkturell die Lage am Arbeitsmarkt verändert, dann wird es dann hat es auch Auswirkungen eben auf die Stabilität von E. Das heißt, wenn der Arbeitsmarkt boomt, dann habe ich einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich Paare trennen werden.
Also wenn die Wirtschaft bergauf geht, muss man eher aufpassen auf seine Beziehung als in der konjunkturellen Delle. Wenn man sich fragt, welche Rolle spielen denn Kinder?
Also dann mal zuerst die Frage, warum oder unter welchen Bedingungen entscheiden sich Paare für Kinder? Also ganz zentral ist dafür ist natürlich hier in Deutschland zumindest, das ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Kann ich auch ein Beispiel geben. Also in Deutschland wurden ja Mitte der 2000er Jahre die Kinderbetreuungsinfrastruktur ausgebaut, also vor allem Krippenplätze für unter dreijährige Kinder. Aber dieser Ausbau ist halt in unterschiedlichen Landkreisen unterschiedlich schnell vonstatten gegangen. Und man kann sich dann also einfach mal angucken und hat anhand von Geburtsregisterdaten zum Beispiel, wie sich denn dieser Ausbau der Krippen ausgewirkt hat auf Geburtenraten. Und was sich da gezeigt hat in Deutschland, ist, dass in den Landkreisen, die Krippen ab den Mitte der 2000er Jahre sehr schnell ausgebaut haben, sind auch die Geburtenraten sehr stark angestiegen. Das heißt, dieser Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur hat in Deutschland dazu beigetragen, dass die Geburtenraten nach vielen Jahren von Stagnation dann auch wieder gestiegen sind.
Haben auch die Elternzeitregelungen dazu beigetragen? Sie haben eben gesagt, beim Heiraten spielt Geld eine größere Rolle, als man denkt. Beim Kinderkriegen auch?
Ja, Elternzeitregelungen, also ich meine, da gibt's Evidenz aus unterschiedlichen Ländern, die spielen eher eine geringere Rolle für Entscheidungen für oder gegen Kinder. Also konnte man über unterschiedliche Länder hinweg sehr, sehr geringe Effekte auf Geburtenraten, Fertilitätsentscheidungen von Paaren feststellen. Also es geht tatsächlich um die langfristige Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die da anscheinend eine zentrale Rolle spielen für die Entscheidung für oder gegen Kinder.
Und jetzt kommen wir zum Trennungsrisiko Kind. Da gibt es ja auch viele Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, was macht der Stress des Elternseins mit der Qualität der Beziehung, die man hat.
Naja, ich kann es gar nicht zu der Trennung sagen, aber was ich schon sagen kann, es gibt ja tatsächlich eine Studie, wie sich Kinder auswirken, jetzt zum Beispiel auf den Gender Wage Gap.
Das heißt, die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen.
Die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen, und da spielen Kinder eine ganz zentrale Rolle. Die haben sehr wenig Auswirkungen auf das Einkommen von Männern, aber haben langfristig negative Auswirkungen von Frauen und spielen eine ganz zentrale Rolle, um den Gender Wage Gap zu erklären. Was man auch weiß, ist, da kann man sich auch angucken, wie wirken sich denn Kinder auf die mentale Gesundheit von Frauen und Männern aus. Und auch da ist es so, dass kurz- und mittelfristig Kinder negative Auswirkungen haben auf die mentale Gesundheit. Im Speziellen von Müttern, weniger auf die von Vätern.
Das ist ja niederschmetternd, aber da gibt es ja auch so Studien, die so zeigen, dass das Glücksniveau von Frauen nach der Ehe permanent sinkt über fast 20 Jahre und dann geht es wieder hoch, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ist das die Geschichte, die Sie gerade erzählen?
Das ist eine Parallele zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ja. Aber ich meine, was sich dahinter natürlich wieder versteckt, ist jetzt einfach diese Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ja tatsächlich ganz stark davon abhängt, wie da die Rahmenbedingungen sind, die Familien vorfinden. Zum Beispiel gibt's wirklich eine qualitativ ausreichend ausgebaute Kinderbetreuung, und in Deutschland hier ist da ja dieser Ausbau dann doch irgendwann auch wieder stecken geblieben.
Sie haben sich auch damit beschäftigt, was passiert, wenn es richtig schief geht in der Beziehung oder in der Ehe mit häuslicher Gewalt. Wann schlagen Partner zu?
Wir wissen, dass der Verlust eines Jobs, also Arbeitslosigkeit, das Abstürzen in die Arbeitslosigkeit, kann ein Trigger sein für häusliche Gewalt. Was wir auch wissen, ist, dass einfach die relative wirtschaftliche Lage einer Frau in einer Partnerschaft, dass das eine ganz zentrale Rolle für häusliche Gewalt spielt. Ist eine Frau ökonomisch abhängig von ihrem Partner, dann ist ihr Risiko, Opfer häuslicher Gewalt zu werden, auch sehr hoch. Stärkt sich jetzt ihre wirtschaftliche Position relativ zu ihrem Partner, dann nimmt das Risiko häuslicher Gewalt ab. Also ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel in Kalifornien, ne, hat man einfach, sag ich mal, Landkreise verglichen, in denen der Gender Wage Gap sehr niedrig war, mit Landkreisen, wo er hoch war, und konnte feststellen, dass dort, wo der Gender Wage Gap gering war, das Risiko häuslicher Gewalt auch viel geringer war als in den Landkreisen, großen Gender.
Aber dahinter steckt doch dann eigentlich, hinter all den Geschichten, die Sie jetzt erzählt haben, steckt doch die Frage nach Abhängigkeit und Unabhängigkeit.
Auf alle Fälle, ja. Um jetzt, sage ich mal, eine gewalttätige Beziehung verlassen zu können, muss natürlich glaubwürdig sein. Das heißt, die eine Frau jetzt zum Beispiel muss natürlich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit haben. Ist sie finanziell abhängig, dann ist, sag ich mal, selbst die Drohung, einen gewalttätigen Partner zu verlassen, nicht glaubwürdig. Also ist tatsächlich eine Frage von Abhängigkeiten, die sich dahinter verstecken.
Und dann würden Sie, wenn man einen Strich drunter macht, sagen, aus der Perspektive eines Ökonomen wäre der größte Grad an Unabhängigkeit auch der am ehesten für zumindest ein zufriedenes und gewaltfreies Leben spricht?
Ja, eine Gleichstellung der Geschlechter, ähnliches Einkommenspotenzial, würde dafür sorgen, dass die Partner jetzt, sag ich mal, finanziell zumindest nicht voneinander abhängig werden, und das würde dann Umkehrschluss dafür sorgen, eine hohe Wahrscheinlichkeit ergeben, dass eine Beziehung gewaltfrei bleibt.
Bleibt sie denn oder wird sie denn auch stabiler?
Das stimmt auf alle Fälle, und das habe ich ja schon erwähnt. Also ich meine, eine andere Dimension ist dann natürlich die Geschichte, die ich erzählt habe über das relative Einkommen. Was passiert, wenn eine Frau mal mehr verdient als ihr männlicher Partner? Das erhöht tatsächlich dann auch, also heißt nicht unbedingt, dass sie stabiler bleibt. Das kann durchaus auch dazu führen, natürlich steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit mit der finanziellen Unabhängigkeit, dass eine Ehe, die auf der Kippe steht, verlassen wird, auf alle Fälle.
Welche Rolle spielen Investitionen in Ehe und Beziehungen? Also man könnte ja sagen, habe ich ein Haus zusammengebaut, kleben beide aneinander, da sind beide abhängig und da kann keiner gehen.
Sehr interessant. Also ich habe auch mal eine Studie gemacht dazu, wie sich Veränderungen auf dem Immobilienmarkt, sich verändernde Hauspreise, wie sich das auf die Stabilität von Ehen auswirkt. Und es ist natürlich so, dass das eines der größten Vermögenswerte, die Partner besitzen, ist ihr Haus, ihre Eigentumswohnung, was auch immer. Wenn es jetzt zu drastischen Veränderungen auf dem Immobilienmarkt kommt, entweder diese Eigentumswerte stark aufgewertet oder abgewertet, dann hat das tatsächlich auch Auswirkungen auf die Stabilität von Beziehungen. Wenn jetzt ein Hauspreis überraschend stark ansteigt, dann steigt natürlich mein Vermögenswert an und das schüttet natürlich eine Partnerschaft zusammen aus ökonomischen Gründen. Ist es jetzt so, dass jetzt Hauspreise überraschend stark sinken, dann tritt der umgekehrte Fall ein, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer Trennung an.
Reden wir noch einen Satz über Miete. Wenn ich keine Wohnung finde, mich aber trennen will, lasse ich es dann lieber bleiben?
Ja, also im Allgemeinen, ökonomische Faktoren spielen eine Rolle. Und in dem Fall wird es natürlich auch eine Rolle spielen, in welcher Lebenssituation ich mich wiederfinden würde im Falle einer Trennung. Und wenn das jetzt einfach in Ihrem Beispiel eine Großstadt ist, wo Mietpreise hoch sind, wo ich wahrscheinlich ich dann auch mal Kompromisse eingehen müsste, in welcher Wohnung ich als Single leben würde, dann darf man davon ausgehen, dass das eine Rolle dafür spielen würde, ob man sich trennt oder nicht.
Herr Rainer, wir haben jetzt gesprochen über die Gründe, warum Menschen heiraten, warum sie Lebenspartnerschaften eingehen. Wir haben über die Risiken gesprochen. Wir haben auch über Gewalt gesprochen. Wir haben über Kinder gesprochen. Wenn man jetzt einen Strich drunter macht und ich Sie als Ökonom fragen würde, wie trifft man denn oder welchen Rat würden Sie mir geben, den besten Partner oder die beste Partnerwahl zu finden?
Das ist schwierig, kein Rat. Also ich glaube, die Forschung, die wir betreiben zu Familien und zu Partnerschaften, ich glaube, ist nicht darauf ausgelegt, ist wirklich da irgendwie Ratschläge oder Rückschlüsse darüber zu haben, was denn die beste Wahl für einen Partner oder eine Partnerin wäre. Wie schon gesagt, es geht darum, nachzuzeichnen, inwieweit wirtschaftliche Faktoren, gesellschaftliche Einstellungen, vor allem aber auch familienpolitische, sozialpolitische Maßnahmen, wie sich auswirken auf Entscheidungen, die in Familien getroffen werden und die bezüglich unserer Partner, die wir bezüglich unserer Partner treffen, jetzt ein Rat, wie ich dann mir meinen Partner aussuchen würde, ist sehr schwierig, unmöglich.
Schade eigentlich, aber ja, trotzdem. Dankeschön, Herr Rainer. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, und wir verabschieden uns auch schon wieder bis zur nächsten Woche. Wenn Sie das Thema oder den Podcast kommentieren wollen, freuen wir uns. Tun Sie es gerne in Ihrer Podcast-App oder auch bei X. Die Leibniz-Gemeinschaft finden Sie unter @leibniz_wgl, die Rheinische Post unter @rp_online und ich bin @das tut man nicht. Herzlichen Gruß, Ihre Ursula Weidenfeld. Tschüss.